Ja, schön, dass Sie das wieder da sind und dass wir diese Reihe jetzt gemeinsam abschließen können. Ich steige heute Abend ein mit einer Kurzgeschichte des berühmten Schriftstellers Anton Pawlowitsch Tschechow. Die Wette heißt diese Kurzgeschichte. Da erzählte von einem Bankier, der sich auf der Höhe seines Erfolges befindet und der mit einem jungen Anwalt, mit einem jungen Juristen eine Wette eingeht. Und dabei geht es um die Form des Strafvollzugs. Der Bankier sagt, also lebenslängliche Haft ist grausamer als die Todesstrafe, denn dabei wird so das Leben langsam herausgezogen aus dem Inhaftierten. Also dann lieber Todesstrafe. Und der 25-jährige Jurist widerspricht und sagt, nein, ich würde lebenslängliches Gefängnis vorziehen. Unter schlimmen Umständen zu leben ist besser als gar nicht zu leben. Nun, der reiche Bankier wettet mit dem Juristen um 2 Millionen Rubel, das spielt natürlich in Russland, dass dieser es nicht 5 Jahre in Einzelhaft aushalten würde. Wenn der Jurist das schaffen würde, bekäme er von dem Bankier 2 Millionen. Wenn nicht, so hätte er die Möglichkeit, jederzeit in die Freiheit zurückzukehren. Der Jurist in dieser Geschichte sagt, ach, was sind 5 Jahre, ich schaffe das sogar 15 Jahre. Daraufhin muss der Jurist sich in ein Gartenhaus begeben, das auf dem Grundstück des Bankiers steht. Das Haus wird rund um die Uhr bewacht, da er ja nicht abhauen und keinen Besuch empfangen darf. Er bekommt alles, was er braucht, der Gefangene, der freiwillig Gefangene. Er bekommt Essen, er erhält Literatur, aber er darf keine Menschenseele sehen. In den ersten Monaten spielt er fast den ganzen Tag über Klavier. Dann liest er, lernt verschiedene Sprachen. Die Literatur, die er sich kommen lässt, wird immer anspruchsvoller. Im 10. Jahr endlich greift er zur Bibel. Und während drinnen die Jahre verstreichen, kommt draußen der Bankier aus der Erfolgsspur. Sein Vermögen wird immer weniger und es kommt der Tag, da bereut er seine Wette. Sie wird ihn arm machen und den beneidenswerten Juristen reich, denn der ist, wenn er rauskommt, ja erst 40 und hat noch viel vor sich. Am Vorabend des Stichtags beschließt der Bankier darum, den Juristen zu töten, um seine Wettschulden nicht bezahlen zu müssen. Also die russischen Kurzgeschichten sind manchmal ein bisschen brutal. Er nimmt sein Gewehr, geht in das Gartenhaus und findet dort den Juristen schlafend vor einem Brief am Tisch sitzen. Der glaubt, der Jurist träume schon von den Millionen, die morgen in seinem Besitz sein würden. Doch dann fällt sein Blick auf den Brief. Und dort hat der Jurist, der darüber offensichtlich eingeschlafen ist, Folgendes geschrieben. Morgen um 12 Uhr werde ich frei sein. Aber vorher muss ich Ihnen noch etwas mitteilen. Mit reinem Gewissen und vor Gott, der mich sieht, erkläre ich Ihnen, dass ich das verachte, was ihr Freiheit nennt und was eure Bücher als die Freuden dieser Welt bezeichnen. Ich verachte eure irdischen Segnungen und eure weltliche Weisheit. Sie sind wertlos und hohl und täuschend wie eine Fata Morgana, wie ein Trugbild also. Ihr mögt euch für stolz, klug und schön halten. Aber der Tod wird euch genauso vom Angesicht der Erde wegwischen, wie er die Maus wegnimmt, die unter eurem Fußboden flüchtet. Und auch eure Erben, eure Geschichte, eure unsterblichen Erfindungen werden zusammen mit der Erde erfrieren oder verbrannt werden. Ihr haltet Lüge für Wahrheit und Abartigkeit für Schönheit. Und um euch zu beweisen, wie sehr ich eure Werte verabscheue, verzichte ich auf die 2 Millionen, von denen ich früher einmal glaubte, sie würden mir die Tür zum Paradies öffnen und die ich heute nur noch verachte. Damit ich das Recht auf dieses Geld verwirke, werde ich mein Gefängnis 5 Stunden vor der verabredeten Zeit verlassen und auf diese Weise unsere Vereinbarung ungültig machen. Als der Bankier das las, so Tschechow, liefen ihm Tränen über das Gesicht, er küsste den schlafenden Mann auf den Kopf und verließ still das Gartenhaus. Niemals zuvor, auch nicht bei schlimmsten wirtschaftlichen Niederlagen, hatte er sich so sehr geschämt wie in diesem Augenblick. Vor Erschütterung konnte er die nächste Nacht kaum schlafen. Um 7 Uhr morgens schließlich informierten ihn seine Wachleute, dass der Jurist gerade das Fenster geöffnet habe und schließlich durch die Pforte des Grundstücks verschwunden sei. Was ist wirklich wertvoll? Was zählt? Der junge Jurist in Tschechows Kurzgeschichte, der hatte in diesen Jahren die Täuschung durchschaut, die von den angeblichen Schätzen, die wir so vergöttern, ausgeht. Und aus dieser Geschichte springt uns die Frage an, woran hängst du eigentlich dein Herz? Wem gehört dein Leben? Und wovon erwartest du das Glück? Wir werden heute ja über das Thema erstaunlicher Unglaube sprechen, wenn wir den Bibeltext Markus 6, 1 bis 6 auslegen. Und wir werden sehen, Unglaube Jesus gegenüber ist nicht einfach neutral, sondern er ist immer ersetzt durch einen anderen Glauben. An irgendwas oder irgendwen musst du glauben. Die Frage ist nur, worauf du setzt, worauf du hoffst und wovon du deine Sicherheit und dein Glück und den Sinn deines Lebens erwartest. Du kannst nicht ohne Glauben leben. Und Unglaube gegenüber Jesus Christus, den Gott dir in der Bibel offenbart, meint immer Bindung an einen anderen, an etwas anderes. Aber woran? Wenn ich abends unterwegs bin mit dem Auto, habe ich mir so zur Gewohnheit gemacht, in der Regel, wenn ich nachts noch tanke spät, dann sind die Tankwarte oder die Angestellten dort ja meistens allein, haben Ruhe, eine langweilige Nacht vor sich, dass ich ihnen in der Regel eine christliche Schrift gebe, die über den Sinn des Lebens, über Jesus Christus, über ein zentrales Thema sie informiert. Und in den meisten Fällen nehmen die Leute das auch gern an. Ich sage dann meistens, ja, sie haben jetzt die ganze Nacht vor sich, vielleicht finden sie mal eine ruhige Minute, um das zu lesen. Neulich habe ich das auch gemacht, übrigens in Sachsen. Da hat die Dame dort an der Kasse das ziemlich rigoros abgelehnt und gesagt, nein, ich mache mir meine eigenen Gedanken. Und dann habe ich versucht, ihr das zu erklären. Ich habe gesagt, wissen Sie, das ist was Christliches und man sollte doch mal drüber nachdenken. Ja, sie sagte, ich weiß das, ich brauche das nicht. Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Sollen sie sich auch machen. Aber die entscheidenden Fragen, sagte ich, können wir uns nicht selbst beantworten. Und ich denke, jeder von uns stößt in seinem Umfeld immer wieder auf solche Beispiele des Unglaubens. Und das kann uns nicht kalt lassen, das kann uns einmal um Jesu Willen nicht kalt lassen, aber das kann uns auch um der Betroffenen Willen nicht kalt lassen. Und noch schwieriger ist es, wenn einem die Menschen nahestehen, bei denen dieser Unglaube begegnet. Es gibt da diese Situation im Leben von William Wilberforce. Sie wissen, William Wilberforce, 18. Jahrhundert, war der englische Politiker, der maßgeblich zur Abschaffung der Sklaverei in England beigetragen hat. William Wilberforce ist als junger Mann bekehrt worden zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und er ist dann in der Politik geblieben, ganz bewusst, um als Christ in der Politik seine Verantwortung wahrzunehmen. Und einer seiner besten Freunde war William Pitt. William Pitt, der Jüngere. William Pitt sollte später der jüngste Ministerpräsident Englands werden. Und Whitfield lag natürlich daran, dass nachdem er nun zum Glauben an Jesus gefunden hatte, William Pitt diesen Weg auch für sich erkennen würde und dass er auch Jesus Christus als seinen Herrn anrufen könnte. Und Wilberforce nahm ihn mit zu einer Veranstaltung des berühmten Predigers George Whitfield. Whitfield war damals in aller Munde und Wilberforce hoffte nun, dass William Pitt dort einen richtigen Anstoß bekommen könnte. Und er nahm ihn mit und hörte sich mit ihm zusammen dann die Predigt an und Whitfield war wohl ganz gut in Form und Wilberforce war begeistert und sagte, Mensch, gut, dass er das hört. Und dann hinterher sprachen die beiden miteinander und er sagte zu William Pitt, na William, wie war's? Wie fandest du's? Und Pitt reagierte seltsam ungerührt. Er sagt, ja, ganz gute Rhetorik so, aber ehrlich gesagt, umgehauen hat es mich nicht, berührt hat es mich nicht. Und Wilberforce war ziemlich enttäuscht, weil er sagte, Mensch, Whitfield war so gut und Pitt hätte das Entscheidende eigentlich hören können. Und er hat es einfach nicht gehört. Es ist irgendwie an ihm vorbeigegangen. Erstaunlicher Unglaube. Was können wir tun? Was können wir tun, wenn uns der Unglaube anderer Menschen Sorge macht, weil wir ja überzeugt sind, dass sie Jesus brauchen? Oder was können wir tun, wenn uns unser eigener Unglaube plötzlich zu packen scheint? Manchmal denken wir ja, wenn wir zu Jesu-Zeiten gelebt hätten, dann wäre das alles etwas einfacher gewesen, ne? Wenn die Leute Jesus gesehen hätten oder wir Jesus gesehen hätten, dann wäre die Sache ziemlich klar gewesen, dann hätte man nicht lange drüber reden können. Aber vielleicht kann unser Bericht, unser Bibeltext heute ja ein Trost für Sie sein, weil er uns zeigt, auch die Leute, die Jesus direkt begegnet sind und die Jesus gesehen haben, auch die konnten noch im Unglauben stecken bleiben. In unserem Text steht im letzten Vers, und er, nämlich Jesus, wunderte sich über ihren Unglauben. Lassen Sie uns das lesen, Sie haben den Text in Ihrer Mappe dabei. Erstaunlicher Unglaube. Heute Abend ist der Text wieder kürzer. Es sind nur 6 Verse, aber diese 6 Verse, sage ich Ihnen, die haben es in sich. Lesen wir. Und er, Jesus, ging von dort weg, wo er vorher gewesen war. Wir erinnern uns gestern Kapernaum, diese Begegnung mit Jairus. Und er kam in seine Vaterstadt, also Nazareth, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, also der Samstag, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die anderen Dörfer und lehrte. Dieser Bericht will uns helfen, Unglauben besser einzuordnen, mit Unglauben besser umgehen zu können. Dieses Wort, was hier steht, er wunderte sich, das wird im Neuen Testament 30 Mal von Menschen gesagt. Und zwar, dass Menschen sich über Jesus wundern, über die Macht Jesu. Wow, dass ihnen plötzlich der Mund offen stehen bleibt und sagt, sowas haben wir noch nie gesehen, dass einer einen Toten plötzlich zum Leben erweckt. Dass jemand einen Schwerstkranken, der jahrzehntelang nicht mehr auf die Beine kam, mit einem einzigen Machtwort wieder heil machen kann. Das haben wir noch nicht gesehen. 30 Mal wundern sich Leute über Jesus. Von Jesus wird nur 2-mal gesagt, dass er sich wunderte. Nämlich einmal über den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, der ein Heide war, der eigentlich ganz fern war von aller Religion, und dann hier über den Unglauben der Leute in Nazareth. Und wir fragen uns, warum hat Jesus sich gewundert? Er kannte doch die Menschen. Wir wissen doch, dass Jesus sich über die Menschen keine Illusionen machte, dass er sie von Grund auf durchschaute. Haben viele Berichte darüber in den Evangelien. Jesus kannte die Herzen. Jesus wusste, dass das Herz des normalen Menschen sehr weit von Gott entfernt ist und sehr egoistisch und sehr rebellisch und sehr darauf getrimmt, dass ich mein eigener Gott sein will und mein eigenes Ding machen will und Gott so bestenfalls als Notlösung ab und zu mal angerufen wird. Warum wundert er sich? Und dieses Wort wundern, was da im Urtext steht, und Sie wissen ja inzwischen, das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Also Markus hat es auf Griechisch geschrieben und damals waren viele Leute zweisprachig. Sie sprachen Griechisch, das war so die Geschäftssprache, wenn man so will. Und so die Alltagssprache der Israelis dort war Aramäisch. Und viele konnten eben beides, sowohl Griechisch als auch Aramäisch, aber das Neue Testament ist aufgeschrieben worden in Griechisch. Und das griechische Wort, was da steht, meint ein Entsetzen auch, ein totales Erstaunen. Und Jesus war auch zutiefst betrübt darüber. Warum sind sie so, wie sie sind? Und fällt noch was auf, diese schroffe Ablehnung, merken Sie das, die Jesus hier entgegenschlägt, die schlägt ihm entgegen ausgerechnet im Umfeld der Synagoge. Und die Synagoge war ja eigentlich so der frommste Ort, den man sich damals vorstellen konnte. Jesus hatte etwa ein Jahr vorher in dieser Synagoge in Nazareth schon mal eine sehr eigentümliche Begegnung mit den Leuten gehabt. Lukas berichtet in Lukas 4 darüber, etwa ein Jahr früher. Da hatte Jesus gesagt, dass auch die Heiden von Gott gerufen werden und nicht nur die Juden. Und er hatte damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und sie hatten ihn hinterher weggetrieben. Und nicht nur in Nazareth hat Jesus in Synagogen gepredigt. In den meisten anderen Synagogen wurde er etwas freundlicher aufgenommen. Da haben sie ihn so akzeptiert wie einen wandernden Rabbi, weil sie merkten, dass Jesus etwas zu sagen hatte. Sie wussten, Jesus hatte nicht so die klassische Ausbildung erhalten, wie die anderen Rabbis. Er hatte auch keinen, ja, rabbinischen Mentor, würde man sagen, so ein Lehrer, auf den er sich berufen konnte. Das hatte er nicht. Aber sie merkten, der Jesus hat was zu sagen, was die anderen nicht sagen konnten. Und so haben sie ihn offensichtlich immer wieder gebeten, das Wort zu ergreifen. Und wir sehen das auch hier in Vers 2. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele haben ihm zugehört. Wir wissen ja, kurze Erinnerung an gestern, dass die Pharisäer sich langsam sammelten, um Jesus umzubringen, weil er ihnen einfach zu unbequem wurde. Schon in Markus 3 kann man lesen, sie tun sich zusammen mit anderen Gruppierungen und überlegen sich einen Schlachtplan, wie sie Jesus am besten von der Platte fegen können, wie sie ihn am besten töten können. Weil er ihnen zu unbequem wird, weil sie die Herzen der Menschen besetzen wollten, weil sie ihre Überlegungen und Ideen durchsetzen wollten, weil sie ihre Lehre durchsetzen wollen, dass wenn man fromm genug ist und wenn man sich genug anstrengt und wenn man so einigermaßen ihre Regeln einhält, dass man dann vor Gott schon okay sei und dass dann Gott schon mit einem zufrieden wäre. Und deswegen hassten sie Jesus und fühlten sich enorm in Frage gestellt durch ihn. Im Volk, in der großen Volksmasse dagegen, bekam Jesus ziemlich viel Unterstützung. Und man muss sagen, dass in der Synagoge ja nicht nur die Rabbis waren, nicht nur die Spezialisten, sondern da sammelten sich so normalerweise die Leute, die religiös waren, die interessiert daran waren, die sich freuten, was aus dem Alten Testament vorgelesen zu bekommen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, ein Gottesdienst in der Synagoge war ziemlich ähnlich zu dem Gottesdienst, den Sie hier in Ihrem Gemeinschaftshaus feiern oder wir zu Hause in unseren Gottesdiensten in Hannover. Hier in der Synagoge wurde regelmäßig aus dem Wort Gottes vorgelesen. Es gab Mitarbeiter, die sich sorgfältig um die Verwahrung der Schriftrollen bemühten. Und es wurde nicht nur vorgelesen, sondern es wurde auch ausgelegt, also so ähnlich wie wir das heute Abend machen. Es wurde das Wort gelesen und dann erklärt. Und wo man das Wort Gottes liest, da wird auch gebetet, da wird der Herr gelobt. Und es gab eine wöchentliche Hauptversammlung. Bei euch ist sie am Sonntag in der Regel, dort war es eben am Sabbat, am Samstag. Von Anfang an hatte die Jesusbewegung also viele Überschneidungen mit der Synagoge. Und so hat Jesus auch diesmal seine Jünger damit hingenommen. Und die Apostel haben diese Praxis später erstmal weitergeführt. Die sind, wenn sie in irgendeine Stadt kamen und predigen wollten und Leuten das Evangelium von Jesus bringen wollten, meistens, wenn es das gab, zuerst in die Synagoge gegangen, weil sie gesagt haben, da sind Leute, die haben prinzipiell Interesse, die kennen schon mal das Alte Testament, die fragen nach Gott, da können wir ansetzen. Also Paulus und Barnabas beispielsweise haben in der Synagoge in Antiochia gepredigt, Apostelgeschichte 13, oder Paulus später dann in der Synagoge von Thessalonich oder auch in der Synagoge von Athen. Und von daher ist es ganz verständlich, dass wesentliche Teile unseres Gottesdienstes, den wir so Sonntag für Sonntag feiern, spannende Parallelen zu den Synagogen-Gottesdiensten ausweisen. Gottes Wort wird vorgelesen, es steht im Mittelpunkt. Wir singen, wir beten. Es gab dort auch offensichtlich bestimmte Ämter. Es gab Leitungsverantwortliche und es gab den Wochenhöhepunkt mit dem Sabbat, dann, wo der Hauptgottesdienst stattfand. Das ist also ganz ähnlich. Und umso mehr wundern wir uns, was war da los in der Synagoge von Nazareth? Warum haben die Jesus abgelehnt? Überlegen Sie mal. Wenn jemand hätte kapieren können, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann die Leute in der Synagoge. Die kannten das Alte Testament. Die konnten vergleichen. Die wussten, was da geschrieben war über den Retter, den Gott schicken würde, und die konnten sehen, was Jesus tat. Dass er die Wunder tun würde, wie kein anderer sie vorher getan hatte. Die wussten, dass er in Bethlehem geboren war, was im Alten Testament angekündigt worden war. Die konnten ganz vieles, was im Alten Testament vorhergesagt war, daneben legen und sagen, meine Zeit, jawohl, er macht genau das, was das Alte Testament gesagt hat. Und umso tragischer ist, dass die ganze Wucht des Unglaubens, und das sehen wir heute Abend, ausgerechnet in der Synagoge durchbrach. Und man fragt sich, warum? Warum war bei den Frommen der Unglaube besonders stark? Warum waren diejenigen, die eigentlich im Namen des Glaubens auftraten und öffentlich redeten, der Vorbehalt gegen Jesus besonders groß? Obwohl es ja eigentlich ganz verheißungsvoll weit losgeht, ne? Schauen Sie mal hier im Vers 2, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Er fing an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, wunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Also, wenn wir das lesen, wir merken, die sind irgendwie begeistert von Jesus. Sie sind fasziniert. Und ja, zu dieser Zeit waren die Volksmengen total pro Jesus, wenigstens vordergründig. In Markus 12, Vers 37 steht, die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Die fanden das spannend, wenn Jesus redet. Da wurde es nie langweilig, da war immer was los. Viele freuten sich wahrscheinlich auch, dass er die Pharisäer öfter mal auf die Schippe nahm und merkten, diese hohen Herren bekamen auch einen mitgegeben gewissermaßen. Auch in Lukas 19 steht das, Vers 48, das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm zu. Also wenn Jesus redete, war immer Action, waren immer viele Leute da, hörte man ihm gerne zu und man merkte, er sucht die Herzen seiner Zuhörer. Er meint es wirklich gut und er hat viel mehr zu sagen als alle anderen. Und deswegen ist das sehr anerkennend, wenn sie sagen, woher hat er das? Er ist kein ordinierter Rabbi, er hat nicht den üblichen Ausbildungsweg durchlaufen. Woher hat er das? Und was für eine Weisheit ist ihm gegeben? Wie viel kapiert der? Welche Zusammenhänge zeigt er uns auf, die wir vorher möglicherweise nie gesehen hatten? Und was ist vor allem mit diesen beeindruckenden Wundern, die durch seine Hände geschehen? Und Sie müssen eines wissen. Diejenigen, die hier so beeindruckt fragen, sind keine wohlwollenden Anhänger Jesu. Sondern diejenigen, die diese Fragen stellen, sind Leute, bei denen wir gleich sehen werden, in wenigen Minuten, dass sie Jesus kritisch gegenüberstehen. Und trotzdem können sie nicht leugnen, dass Jesus einzigartig ist. Die Beweise sind einfach zu stark. Also diese Übermacht Jesu, dass er so überzeugend ist, das können selbst diejenigen nicht abstreiten. Das ist doch interessant. Diejenigen nicht abstreiten, die eigentlich total sich gleich als seine Kritiker erweisen können, werden. Und außerdem, erinnern wir uns mal an gestern, hatte Jesus ja jüngst wieder die entsprechenden Beweise geliefert. Ne? Das hatte sich inzwischen rumgesprochen, dass er die Tochter des Jairus, wie wir gestern gesehen hatten, von den Toten auferweckt hatte. Das können Sie mir glauben, das wussten die Leute inzwischen. Und dass er diese Frau, die an dieser rätselhaften Frauenkrankheit litt, die kein Arzt in den Griff bekam, dass er die innerhalb weniger Minuten durch ein Machtwort, was heißt innerhalb weniger Minuten, innerhalb weniger Sekunden gesund gemacht hatte. Das konnten sie nicht leugnen. Also die Beweise waren klar. Wissenschaftlich würde man sagen, die Evidenz war eindeutig. Das konnte keiner leugnen. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Und diese einzig mögliche logische Schlussfolgerung lautet, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Sohn Gottes. Auf ihn müssen wir hören, ihn müssen wir ernster nehmen als allen anderen. Und schauen Sie, das ist das Erste, was wir hier über den Unglauben lernen. Der Unglaube kann die Tatsachen nicht durchstreichen oder nicht aushebeln. Das haben Sie auch, die Gliederungspunkte haben Sie auch auf Ihrem Zettel. Das ist das Erste. Der Unglaube kann die Tatsachen nicht aushebeln. Was für Formen von Unglauben Sie auch begegnen, in Ihrem Freundeskreis, in Ihrer Familie vielleicht, in Ihrem Hörsaal, an Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrem Seniorenheim, wo auch immer. Was auch immer der Unglaube sagen mag, der Unglaube kann die Tatsachen aber nicht aushebeln. Der Grund dafür, dass einer nicht glaubt, ist letztlich nie ein Mangel an Argumenten, denn die gibt's genug für den Glauben. Argumente für die Wahrheit gibt's genug, Belege für die Wahrheit gibt's genug, Evidenz für Jesus und seine Übermacht gibt's genug. Und das hat sogar die breite Masse gemerkt. Hören Sie mal, am Ende der Bergpredigt, da haben die Leute bestimmt nicht alles kapiert, was Jesus gesagt hatte, aber sie waren, wie wir heute sagen würden, sie waren geflasht, also sie waren beeindruckt. Sie haben gemerkt, das ist etwas Besonderes, Vers 28, Matthäus 7, Vers 28, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, also sie waren total, total erstaunt, total bewegt, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also sie merken ganz andere Worte, ganz andere Taten. Ein völlig außergewöhnlicher Mensch, dem niemand gleich war. Sie konnten nicht behaupten, dass Jesus ein Scharlatan gewesen wäre, dass er irgendwelche Tricks angewandt hätte, um die Leute über den Tisch zu ziehen. Und je mehr sie das mit dem Alten Testament verglichen, umso mehr mussten sie einfach sehen, dass Jesus anders ist als alle anderen. Und die einzig logische Schlussfolgerung wäre gewesen, zuzugeben, ja, er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist der angekündigte Messias. Das hat Jesus später auch mal gesagt, in Johannes 5, Vers 36. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, also die Wunder, die ich in der Kraft Gottes tue, eben diese Werke, die ich tue, die bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Also die Evidenz ist klar, die Beweise sind übermächtig. Der Unglaube kann die Tatsachen nicht aushebeln. Und Sie müssen wissen, auch die schärfsten Gegner von Jesus haben das nicht bestritten. Ich erinnere nochmal an diese spannende Szene vom Friedhof in Bethanien, die wir gestern auch kurz gestreift haben in Johannes 11, wo Jesus diesen Lazarus, der schon zu stinken angefangen hatte, weil der Verwesungsprozess offensichtlich eingetreten war, das konnten seine Gegner nicht leugnen. Und man liest das auch in Johannes 11, einige Verse später, ab Vers 47, da versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Also wir können nicht behaupten, dass das nicht wahr wäre. Wir können das nicht widerlegen. Lassen wir ihn so weitermachen, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und die Leute. Also auf Deutsch gesagt, der Mann ist zu gut. Wir müssen jetzt langsam anfangen, ihn zu bremsen, damit er nicht noch mehr Unterstützer findet. Auch seine schärfsten Gegner haben das nicht bestritten. Der Unglaube kann die Tatsachen nicht aushebeln. Er müsste nur konsequent die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber genau das wollen sie nicht. Und deshalb sofort nach der Positivliste machen sie umgehend die Negativliste auf. Das ist Vers 3. Und wenn sie sich diese Negativliste angucken, dann werden sie merken, dass was da gegen Jesus vorgebracht wird, hat mit den entscheidenden Sachen eigentlich gar nichts zu tun. Und das ist unser zweiter Punkt. Der Unglaube flüchtet sich auf Nebenkriegsschauplätze. Oder auf Nebenschauplätze. Der Unglaube flüchtet sich immer in Ablenkungsmanöver. Er will sich den Fakten nicht stellen. Denn was die hier gegen Jesus vorbringen, wissen Sie, das ist in der Sache völlig unwichtig. Wir würden sagen, völlig irrelevant. Was die hier behaupten, das kann die Glaubwürdigkeit Jesu nicht im geringsten erschüttern. Schauen Sie mal, was die da sagen. Sie sagen, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Aber was sagt das denn bitteschön zur Sache? Das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Der Unglaube bis heute flüchtet sich auf Nebenschauplätze. Der Unglaube lenkt sich ab. Wissen Sie, wie oft habe ich das erlebt schon, etwa bei Hochzeiten, sagen wir mal, ist ein unverfängliches Beispiel, wenn im Rahmen der Traupredigt dann das Evangelium von Jesus erklärt wird und gesagt wird, warum alle Menschen Jesus brauchen, dann kann man das manchmal richtig sehen, wenn irgendwo ein Kind anfängt zu quäksen oder irgendwelche Unruhe zu machen, abzulenken, dass viele Leute dankbar dann schnell zu dem Kind gucken und sagen, ach, wie niedlich ist das doch. Und man hat richtig den Eindruck, sie sind dankbar, nicht länger zuhören zu müssen. Sie sind dankbar, irgendeinen Grund zur Ablenkung zu finden. Und deswegen reagiere ich immer so etwas schnell, wenn dann ein Kind so eine Dauerquäkserei macht. Bei einer Trauung haben sie vielleicht auch schon überlegt. Dann sage ich oft, ach, dieses von diesem kleinen Kind, lassen wir uns doch jetzt nicht stören und lassen sich nicht ablenken. Wir machen hier einfach weiter. Ja? Aber der Mensch will sich ablenken lassen. Er ist froh, wenn er dann oder eine Fliege irgendwo an der Wand oder sonst irgendwas findet, wo er ein bisschen drüber nachdenken kann und sagen, dass er einfach nicht weiter folgen muss dem, was das Evangelium sagt. Und ich will sie jetzt nicht auf blöde Gedanken bringen, aber im Zeitalter der Handys kann jemand, wenn es nicht so einen Aufruf gab, vorher die Handys auszuschalten, kann er dann vielleicht anfangen, irgendwie seine Apps abzusuchen und so weiter. Ja? Hauptsache nicht so nah an dem Gedanken dranbleiben zu müssen. Und so ähnlich machen die es in Nazareth hier auch. Ja? Der Unglaube flüchtet sich auf Nebenkriegsschauplätze. Er will sich den Fakten nicht stellen. Er läuft davon. Er ist dankbar, irgendeine Fliege in der Gardine zu finden, die ihn dann die nächsten 15 Minuten beschäftigen wird. Natürlich muss man zugeben, auch die Leute in Nazareth, die waren besonders gefährdet. Warum? Das war eine Kleinstadt, an einem felsigen Hügel gelegen, und wir würden sagen, Nazareth, das lag so in the middle of nowhere, also in der Mitte von gar nichts, ganz, ganz, ganz weit draußen, circa eine Autostunde von Kapernaum entfernt, circa 50 Kilometer. Der Ort war völlig unbedeutend, manche schätzen, naja, etwa 500 Einwohner vielleicht. Die hatten Jesus schon als Jugendlichen kennengelernt. Und Jesus war sicher aufgefallen. Jesus war ja, obwohl er Gottes Sohn ist, ganz normal auch als Mensch aufgewachsen. Er hatte da in der Zimmermannswerkstatt mitgearbeitet. Und sie kannten natürlich seine Verwandtschaft. Also seine Mutter und sein Adoptivvater Josef und seine Halbgeschwister, also diese Geschwister, die Marias Kinder waren, aber Josefs leibliche Kinder. Und die Bibel sagt ja sehr deutlich, dass Jesus als Jungfrauengeburt auf die Welt kam, also dass er keinen menschlichen Vater hatte, dass er, der Sohn Gottes, durch ein Wunder gezeugt worden war. Und natürlich war das für diese Halbgeschwister von Jesus auch nicht so leicht. Ne? Stellt euch vor, ihr hättet einen Bruder, der sündlos ist. Ist keine schöne Vorstellung. Ne? Man sagt, hier, dieser Sündlose, ne? den würdet ihr auch ganz schön schnell irgendwie auf dem Kieker haben und ihn nicht gerade gern immer bei all euren Sachen dabei haben. Und dazu kam, dass das Urteil der Verwandtschaft über Jesus, weil sie sich so herausgefordert sahen, offensichtlich negativ war zu dem Zeitpunkt noch. Man kann das in Markus 3, Vers 21 nachlesen. Als die mal Jesus aufsuchen wollen, weil er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und da heißt es dann in Markus 3, Vers 21, dass Jesus da in der Nähe war. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die haben gesagt, der Halbbruder hat eine Macke, auf Deutsch gesagt. Er ist verrückt. Wir können ihn da nicht sich selbst überlassen. Oder Markus 3, Vers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Sie wollten ihn quasi in den Schutz der Familie holen, wenn man so will, und ihn aus der Öffentlichkeit rausziehen. Und Jesus sagt dann ganz deutlich, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sprach zu seinen Jüngern, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Nur Maria war anders. Maria stand eigentlich immer zu ihm, aber in diesen Konfliktsituationen hat man auch nicht den Eindruck, dass sie ihn aktiv verteidigt hätte gegen seine Geschwister. So, und die kannten die Leute in Nazareth. Und die haben gesagt, also wenn schon seine eigenen Leute so ein Fragezeichen hinter ihm machen, und ihn für halb irrsinnig erklären, ja, dann haben wir einen guten Grund, nicht auf ihn hören zu müssen. Und merken Sie, dieses eigentümliche Missverhältnis, da war die offensichtliche Macht Jesu, da war seine öffentliche Berühmtheit und Akzeptanz und die Massen waren beeindruckt und dann die Verunglimpfung durch die eigenen Leute. Und auf die heben die Synagogenbesucher ja ab hier in Vers 3. Ne? Marias Sohn, der Bruder des Jakobus, Joses, Judas und Simon sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns. Und sie ärgerten sich an ihm. Übrigens widerlegt dieser Text, was die katholische Kirche über Maria behauptet. Sie behauptet ja über Maria, Maria wäre immer Jungfrau geblieben. Der katholische Fachbegriff ist Sempervirginität, also dass Maria immer eine Jungfrau geblieben sei, das ist offensichtlich nicht der Fall, denn sonst könnte sie ja diese anderen Kinder nicht haben. Die sind zu dem Zeitpunkt alle noch ungläubig, das wird sich später ändern. Jakobus, der hier als erster genannt wird, wurde ein Zeuge der Auferstehung und diese Auferstehung hat ihn Jakobus so überzeugt, dass er sich bekehrt hat und dass er später einer der Führer der Jerusalemer Urgemeinde wurde und übrigens auch der Verfasser des Jakobusbriefes. Das ist einer von diesen Typen hier, einer von diesen Halbbrüdern, die ihn erst abgelehnt haben. Und dieser Judas wurde später höchstwahrscheinlich der Verfasser des Judasbriefes. Zu dem Zeitpunkt sind sie noch weit, weit davon entfernt. Und jetzt dienen sie immerhin als Kronzeugen gegenüber ihrem Halbbruder und sie bieten dem Unglauben einen willkommenen Anlass, um abzulenken. Und natürlich verteidigen die Nazarener auch ihren eigenen Stolz, ist doch klar. Es war für sie einfach zu viel, jemanden als Gott anzuerkennen, der aus ihren eigenen Reihen kam, der in der Nachbarstraße in der Zimmermannswerkstatt gewesen war und der doch so ganz anders war. Und das haut natürlich ihrem Stolz in die Magenkuhle, wenn man so will. Dem sollen sie sich beugen, den sollen sie als Gott anerkennen. Und wissen Sie, letztlich ist das Grundproblem von uns allen. Letztlich ist das Grundproblem, was jeder Mensch Jesus gegenüber hat. Dass man ihn als den Sohn Gottes anerkennt, der hier über die Erde gegangen ist. Das ist unser Problem, deswegen lenken wir ab. Dass er ein Mensch ist und dass er über diese Erde gegangen ist und dass wir uns vor Jesus als dem beugen sollen, der Gottes Sohn ist. Und damit haben wir ein weiteres Kennzeichen des Unglaubens. Der Unglauben flüchtet sich auf Nebenschauplätze. Und drittens, der Unglaube zieht Jesus auf eine menschliche Ebene herunter. Und das werden Sie durch die ganze Geschichte hindurch verfolgen können, dass der Unglaube Jesus auf eine menschliche Ebene herunterzieht. Die einen machen das ganz höflich, wie Mahatma Gandhi oder wie der Koran. Die reden mit sehr freundlichen Worten über Jesus und Mahatma Gandhi beispielsweise sagt, der Jesus, der Bergpredigt, ist für mich höchst beeindruckend, aber er war nicht Gottes Sohn. Er war nur ein Mensch, er war nur ein großer Lehrer. Und der Koran sagt es ganz ähnlich über Jesus, der sagt, Jesus ist, im Koran heißt Jesus ja nicht Jesus, sondern er hat dort einen anderen Namen. Und da sagen sie, er ist dort ein Prophet, nicht so groß wie Mohammed, aber er ist nicht auferstanden, er ist nicht am Kreuz gestorben, er ist nicht Gottes Sohn. Also die einen ziehen Jesus höflich auf eine menschliche Ebene herunter, die anderen pöbeln und sagen, was ist das für ein Aufrührer oder was ist das für ein Scharlatan oder er ist halb verrückt, sagen seine Brüder. Aber wissen Sie, im Ergebnis ist es dasselbe. Ob jemand über Jesus pöbelt, ob jemand Jesus höflich nicht als Gott gelten lässt und ihn auf so die Ebene eines edlen Lehrers herabzieht. Im Letzten ist dasselbe. Der Unglaube zieht Jesus auf eine menschliche Ebene herunter. Und die machen das hier dadurch, dass sie ihn zunächst auf seinen weltlichen Beruf verweisen. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Kommt er nicht hier aus der Werkstatt, aus der Nachbarschaft? Und in diesem griechischen Wort für Zimmermann steckt unser Wort für Architekt, Tekton. Also der Architekt, der Tekton, der Bauhandwerker, der Schreiner, wahrscheinlich ein selbstständiger Handwerker, der vorwiegend mit Holz arbeitete, eher aus der Mittelschicht, bodenständiges Gewerbe. Wie kann jemand, den wir aus dem Handwerksbetrieb kennen, oder wir können auch sagen aus der Backstube, das wäre ja auch so ein Handwerk, wie kann der bitteschön der Messias sein? Und dann kommt es noch schlimmer. Da müssen wir genau hingucken. Sie sagen, Marias Sohn. Ist er nicht Marias Sohn? Und dazu müssen Sie wissen, dass man im Judentum normalerweise den Vater angab. Also man nannte normalerweise den Vater. Zu dem Zeitpunkt war Josef, der Adoptivvater, wahrscheinlich schon gestorben. Aber Sie sagen hier bestimmt nicht Marias Sohn, weil Sie sich zur Jungfrauengeburt bekennen wollen. Sondern das ist höchstwahrscheinlich fies gemeint. Das ist wahrscheinlich in diesem Sinne gemeint, dass Jesus keinen legitimen Vater gehabt hätte, ja? So eine Spitze. Marias Sohn ist ja unehelich. Wir kennen nicht mal den Vater. Auch so eine Spitze, um Jesus runterzuziehen, um Jesus nicht an sich heranzulassen mit seinem Anspruch. Und in Johannes 8, da werden die Kritiker noch deutlicher. Da geht es in Johannes 8 um die Diskussion, ist Jesus Gott oder ist er nicht Gott? Und hören Sie mal, wie gemein die sich da über Jesus äußern in Vers 40. Da sprachen sie zu ihm in 41, Johannes 8, Vers 41. Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater. Und indem sie dort behaupten, wir sind nicht unehelich geboren, denken Sie dazu, Klammer auf, und hoffen, dass die anderen das auch denken, du bist sehr wohl unehelich geboren, Klammer zu. Verstehen Sie, die versuchen alles, um ihn runterzuziehen. Menschlich gesehen wäre das ja keine Einschränkung seiner Würde, wenn er unehelich geboren wäre. Dadurch ist er ja nicht weniger wertvoll als jemand, der ehelich geboren wäre. Aber in den Augen der Juden war das natürlich ein Makel, den sie an ihm festmachen wollten, haben gesagt, hey, was willst du uns hier erzählen? Marias Sohn, wir kennen nicht mal deinen Vater. Also, was macht der Unglaube alles? Der Unglaube kann die Fakten nicht aushebeln, haben wir gesehen. Der Unglaube flüchtet sich auf Nebenschauplätze. Der Unglaube sucht immer Ablenkungsmöglichkeiten. Siehe die Fliege in der Gardine, hier nicht bei uns hier. Und dann das Dritte, eben der Unglaube zieht Jesus auf eine menschliche Ebene herunter. Er macht ihn schlecht, er zieht ihn irgendwie, versucht jedenfalls ihn durch den Schmutz zu ziehen. Und dann das Vierte, der Unglaube attackiert den Boten von Gottes Wahrheit. Der Unglaube attackiert, also greift an, den Boten von Gottes Wahrheit. Der Unglaube wird oftmals persönlich. Je länger das Gespräch dauert, Sie merken das richtig, man kann fast zugucken, wie die Aggressivität hier zunimmt. Je länger das Gespräch dauert, umso krasser greifen sie Jesus an. Und in Vers 3 steht hier am Ende, sie nahmen Anstoß, sie ärgerten sich an ihm. Sie ertrugen das nicht länger. Und sie gaben ihm diese Ablehnung deutlich zu verstehen. Sie sagen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, wir wollen dich nicht akzeptieren. Und hier werden schon die Erinnerungen wach an die Begegnung von vor einem Jahr, die in Lukas 4 beschrieben wird. Da hatten sich dran gestoßen. Ich sagte es schon, dass Jesus auch die Heiden zum Himmel einlädt und sagt, auch die Heiden können Gottes Kinder werden. Hier geht es um noch mehr. Hier geht es um die Bewertung seiner Person selbst. Und Nazareth mit seiner breiten Mehrheit lässt keinen Zweifel daran, wo man hier steht in dieser Frage. Wir lehnen ihn ab. Er ist nicht der Sohn Gottes. Er kann uns gar nichts sagen. Verstopft ihm das Maul. Und Jesus beschreibt diesen Widerstand, diese Feindschaft in Vers 4. Er sagt, ein Prophet gilt nichts nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Damit hat Jesus nicht gesagt, dass er ein Prophet wäre. Er ist ja Gottes Sohn. Aber Jesus beschreibt hier eine Erfahrung, die man häufig machen kann. Und vielleicht haben Sie das in Ihrem Umfeld auch schon so erlebt. Je näher einem Menschen stehen, umso heftiger attackieren sie oft die Boten des Evangeliums. Also man kann manchmal fernstehenden Fremden leichter etwas erklären als Menschen, die einem ganz nahe stehen. Die viel schneller sagen, komm, lass mich damit in Ruhe. Und Sie sehen auch hier an diesem Wort von Jesus, dass ein Prophet nirgends weniger gilt als in seinem Vaterland, bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Der Kreis wird immer enger. Vaterland, dann Verwandtschaft, das ist so der weitere Kreis der Verwandtschaft, und in seinem eigenen Hause, das heißt in seiner engsten Familie. Der Kreis wird immer enger. Und hier bestätigt sich genau das, was der Prophet Jesaja schon vorhergesagt hat über den Sohn, den Gott schicken wird. Jesaja 53, er war verachtet. Sie haben sich im Grunde genommen angewidert, von ihm abgewandt. Sie haben ihn für den letzten Dreck gehalten. Und seine Jünger sind dabei und die sollen das auch mitbekommen, weil sie ja selbst bald losgeschickt werden. Und Jesus bereitet sie ja dann drauf vor und sagt, Leute, was die mit mir gemacht haben, werden sie mit euch auch machen. Und wissen Sie, was Jesus den Jüngern angekündigt hat in Matthäus 10, Vers 36? Da sagt er, des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Im engsten Familienkreis werden sie euch ablehnen, weil ihr euch zu Jesus bekennt. Im engsten Familienkreis werden sie sagen, also bitte, wenn du das glaubst, wenn du sagst, wir sollen Jesus brauchen, wir sind Sünder und du wärst sogar auch ein Sünder, ja, wenn du hier plötzlich fromm werden willst, ja, und wenn du möglicherweise uns alle bekehren willst und wenn du da mit deinem Fanatismus kommst, dann halt die Klappe, dann wollen wir dich auch, dann bitte halt auch den Mund bei den Geburtstagsfeiern, du kannst kommen, solange du den Mund hältst, aber lass uns damit in Ruhe, wir kennen dich lange genug, es nervt uns und wir wollen das nicht mehr hören. Des Menschen Feinde, sagt Jesus, werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und wissen Sie, das erlebt man manchmal, nicht immer gleich, aber manchmal ab einer gewissen Zeit, dass der Unglaube anfängt, um sich zu schlagen. Also jetzt nicht wörtlich, aber im übertragenen Sinne. Dass der Unglaube sich verteidigen muss in seinem Unglauben, dass es dem Unglauben irgendwie ungemütlich wird und dass er alles tut, um den Anspruch von Jesus loszuwerden. Aber ich kann nur eines sagen, wenn Sie so eine Situation kennen, seien Sie nicht so traurig darüber, denn besser der Unglaube schlägt um sich, als er schläft friedlich vor sich hin. Ich sage den Satz gern nochmal. Besser der Unglaube schlägt um sich, als er schläft friedlich vor sich hin. Denn solange der Unglaube noch um sich schlägt, haben sie die Hoffnung, dass es nochmal zu einer Diskussion kommt. Solange der Unglaube noch um sich schlägt, merken sie, dass die betroffene Person davon noch gepackt ist, irgendwie umgetrieben wird. Wenn jemand erstmal sagen kann, oh Leute, kommt, take it easy, alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, mach's mal ein bisschen cooler, das kratzt mich nicht, komm, wir sind trotzdem gute Freunde. Solange der Unglaube das alles so ruhig und gelassen hinnimmt, ist die Situation eigentlich schlechter, weil man den Eindruck hat, naja, der hat das abgehakt, das kratzt ihn nicht mehr, das macht ihm auch keine Unruhe mehr in seinem Herzen. Aber wenn man den Eindruck hat, jemand wehrt sich mit Händen und Füßen und jemand ist irgendwo angepiekst, wie wir sagen, dann besteht Hoffnung. Dann besteht Hoffnung, dass die betreffende Person sich damit auseinandersetzt, dass sie damit noch nicht fertig ist. Denn dieses Attackieren ist ja immerhin eine Reaktion. Solange ich attackiere, bin ich ja noch nicht fertig mit der Sache. Und wir müssen mit ziemlicher Sicherheit, dass zwei eben von diesen skeptischen Halbbrüdern, nämlich der Jakobus und der Judas, von denen ich schon sprach, dass die später zu Stützen der ersten Gemeinden wurde, denen wir bis heute viel verdanken. Also ihr Lieben, seien wir nicht traurig, wenn wir vom Unglauben attackiert werden. Im Gegenteil, der Jesus sagt, in Matthäus 10 haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Darum seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Und dann ein letztes Kennzeichen des Unglaubens, das uns Markus hier in seinem Bericht zeigt. Und das ist Vers 5. Der erstaunt uns auf den ersten Blick. Da heißt es, und er, Jesus, konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Warum das? Auf den ersten Blick stutzt man über das Konnte. Und fragt sich ja, war bitteschön Jesus mit seinen Heilungen davon abhängig, dass der Mensch mitmachte? Dass der Mensch ihm wenigstens Vertrauen entgegenbrachte? Konnte Jesus nur dann heilen, wenn ein Mensch ihm vertraute? Und die Antwort darauf lautet eindeutig nein. Jesus konnte immer heilen, wenn er wollte. Es gibt ganz viele Belege in der Bibel, wo Jesus Menschen heilt oder ein anderes Wunder an ihnen tut, völlig unabhängig von der Frage ihres Glaubens. Ein Beispiel ist Markus 3, Vers 1, wo er jemanden mit einer verdorrten Hand, also mit einer verkrüppelten Hand, heilt, völlig unabhängig von dessen Glauben. Oder Markus 5, Vers 11, wo er diesen besessenen Mann aus Gergesa heilt, völlig unabhängig von seinem Glauben. Oder Lukas 7, Vers 11, diesen jungen Mann aus Nain, der schon gestorben war und der nun gar nicht mehr glauben konnte und den er zum Leben zurückholt. Und es gibt viele andere Beispiele. Die Hochzeit zu Kana, wo Jesus das Wasser in Wein verwandelte und da auch die meisten nicht an ihn geglaubt haben. Also Jesus ist in seinen Wundern definitiv nicht davon abhängig, dass der Mensch gewissermaßen ihm glaubt und ihm dadurch die Möglichkeit gibt. Nicht die Menschen entscheiden, ob eine Heilung gelingt, das entscheidet allein Jesus. Nein, das mit dem Nicht-Können ist hier anders gemeint. Hier geht es nicht darum, dass die Macht Jesu eingeschränkt wird, sondern hier geht es um eine inhaltlich gebotene Entscheidung Jesu. Also er konnte das nicht guten Gewissens gewissermaßen tun. Es war durch die Sache unmöglich. So wie wir sagen, ich kann jetzt nicht jemandem diese 1000 Euro guten Gewissens leihen. Wir haben sie zwar da in der Schublade liegen vielleicht und wir hätten die Macht, ihm diese 1000 Euro zu leihen. Aber wir sind überzeugt, wenn wir ihm das Geld geben, wird er das auch wieder um die Ecke bringen und es wird ihm nichts helfen. Und dann sagen wir, sorry, ich hätte die Macht, es dir jetzt zu geben, aber ich kann es dir nicht geben, weil es falsch wäre. Und so ist das hier gemeint. Jesus kann es nicht tun. Das ist seine Entscheidung, dass es hier unmöglich ist. Warum? Weil Jesus Unglauben und menschlichen Stolz nicht belohnen kann. Er wird ja Leute dann damit erst recht in ihrem Unglauben und in ihrem Stolz noch gewissermaßen bestätigen. Und dann könnte man sagen, so nach dem Motto, je mehr sich einer gegen Jesus stellt, umso mehr bemüht sich der Herr, ihn doch noch zu überzeugen. Also bin ich mal so richtig krass gegen Jesus, dann habe ich die größte Hoffnung, dass er sich um mich kümmert. Das ist Quatsch. Er konnte das nicht tun. In dem Sinne, wie ich es ihm gesagt habe. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Das heißt nicht naiv, das hat nichts mit naiv zu tun an dieser Stelle, sondern damit meint Jesus, wenn ihr nicht bereit seid zuzugeben, dass ihr euch beschenken lassen müsst, wenn ihr nicht mir eure leeren Hände hinhaltet und sagt, Jesus, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen es, dass du uns aus unserer verlorenen Situation, unser Todesdatum wird kommen, sagte gestern in einem Gespräch jemand, die Todesrate ist 100%, jeder Mensch kommt früher oder später dran. Das ist absolut sicher. Benjamin Franklin, der Politiker, sagte, es gibt im Leben nichts Sichereres als die Steuern und den Tod. So. Ja, es wird kommen, es wird hundertprozentig sicher kommen. Und dass wir zugeben und sagen, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Vergebung für unseren Unglauben und für unseren Egoismus und für unsere Gottlosigkeit und für unsere Ignoranz und Gedankenlosigkeit gegenüber dem wir alles verdanken. Wir brauchen es. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und schauen Sie, Paulus. Paulus war auch so jemand, der mit allen Kräften, die er hatte, gegen Jesus vorging, der Jesus fertig machen wollte und seine Nachfolger, der ihn für den schlimmsten Scharlatan aller Zeiten hielt. Und dass Paulus trotzdem überwunden wurde, das geschah nicht wegen seines Widerspruchs gegen Jesus, sondern trotz seines Widerspruchs. Das war reine Gnade, es war reine Großzügigkeit Gottes. Und dem Paulus war das auch später in jeder Sekunde seines Lebens bewusst, nachdem er zur Bekehrung gekommen war, hat Paulus das immer wieder gesagt. Paulus war auf seine alte Rebellion niemals stolz. Paulus hat niemals gesagt, hey, was war ich für ein mutiger Kerl, dass ich die Leute von Jesus verfolgt habe, sondern er hat sich dafür geschämt später. Er hat gesagt, wie konnte ich das machen? Wie blind war ich? Wie lächerlich habe ich mich verhalten? Und wie anmaßend war ich, dass ich dem heiligen Gott so ins Gesicht gesündigt habe, dass ich den er geschickt hat, um mich zu retten, in dieser Weise abgelehnt hat. Paulus wird einmal sagen, in 1. Timotheus 1, Vers 15, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Also er hat sich dafür später geschämt. Aber unser Vers 5, und das bitte ich Sie nochmal genau zur Kenntnis zu nehmen, unser Vers 5 zeigt die tragische Bedeutung der menschlichen Verantwortung. Sie haben eine persönliche Verantwortung Jesus gegenüber. Sie können sich da nicht rausstehlen. Sie können einige taktische Varianten versuchen, die der Unglaube ebenso versucht, wie wir hier gesehen haben. Aber Sie können sich dieser Verantwortung vor Jesus nicht entziehen. Und ein paar wenige haben an diesem Entscheidungstag in Nazareth offensichtlich doch Jesu Hilfe gesucht. Sie sind ausgebrochen aus dieser Front des Unglaubens, aus dieser Phalanx der Ablehnung. Einige, wie Jakobus und Judas, kamen später noch nach. Andere nie. Und man sieht ja hier im letzten Vers, wo es von Jesus heißt, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Er war traurig über ihren Unglauben. Er sah, wie unmöglich das eigentlich war. So gut Jesus die Herzen der Menschen kannte, es hat ihn doch zutiefst erschüttert und betrübt, wenn ein Mensch sich in seiner Ablehnung verbohrte und festbiss und wenn ein Mensch die rettende Hand Gottes ausschlug. Und Sie können sicher sein, das ist heute genauso. Wenn ein Mensch sich immer tiefer reingräbt in seinen Unglauben, wenn ein Mensch sich immer neue Ausreden ausdenkt, um sich Jesus nicht stellen zu müssen, um ihn nicht um Vergebung zu bitten, um ihm nicht mein Leben wirklich anzuvertrauen. Jesus verwundert das heute genauso. Es macht ihn heute genauso traurig, wie das damals der Fall war. Und wissen Sie, was in Nazareth, in diesem Kaff, Nazareth war wirklich ein Kaff, was in Nazareth an diesem Tag passierte, das nimmt wie in so einer kleinen Welt, wie in einem Mikrokosmos vorweg, was sich dann Monate später auf der großen Bühne in Jerusalem wiederholte. Und was bis heute auch bei uns hier in Frauenhain und in Hannover und in Dresden und sonst wo geschieht. Ja, der Unglaube hat eine erschreckende Macht. Der Unglaube kann sich einnisten. Der Unglaube kann Wurzeln schlagen. mitten im frommen Umfeld einer Synagoge, wie wir da in Nazareth gesehen haben. Ja, die haben Gottes Wort dort ausgelegt in der Synagoge, einmal pro Woche mindestens. Die haben gebetet, die haben gesungen, die sind wahrscheinlich zur Jugendstunde gegangen, die haben ihren Seniorenkreis gehabt, aber keiner konnte sich einfach darauf ausruhen, dabei gewesen zu sein. Keiner konnte sagen, na, ich gehöre ja zur Synagoge, ich bin ja meistens am Sabbat dabei, ich putze sogar ab und ich staube sogar ab und zu mal die Schriftrollen ab oder lese sogar was draus vor. Ich gehöre ja irgendwie dazu. Es wird schon irgendwie okay mit mir sein. Nein, es kam immer auf das Herz des Einzelnen an. Und so ist es geblieben. Seitdem Jesus dann auftrat, entscheidet sich alles an der persönlichen Stellung zu Jesus. Und das gilt hier genauso. Es ist egal, wie viele Jahrzehnte sie möglicherweise, ich kenne sie ja nicht, wie viele Jahrzehnte, deswegen kann ich das hier einfach so frei von der Leber sagen, wie viele Jahrzehnte sie möglicherweise in dieser oder einer anderen landeskirchlichen Gemeinschaft oder Gemeinde oder so dabei waren, wie viele Schriftrollen sie entstaubt haben, wie viele Lieder sie gesungen haben, wie viele Kartoffelsalate sie für Gemeindefeste gekocht haben. Das ist ja mal eine gute, wichtige Sache. Wie viele Dienste, die sie geleistet haben, das ist schön, aber das alles rechtfertigt sie nicht vor Gott, sondern es entscheidet sie darin, wie sie in ihrem Herzen zu Jesus stehen. Das ist das Einzige, was entscheidet. Und in Johannes 3, Vers 36 sagt Gottes Wort es so, wer an den Sohn glaubt, also wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, also wer ihn ablehnt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das ernst nehmen, was wir heute hier bei Markus gesehen haben. Das ist erschütternd, wenn wir uns anschauen, welche Macht auch der Unglaube hat. Und dieser Unglaube ist heute genauso da, wie er damals da war. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen, er kann die Tatsachen nicht aushebeln. Dieser Unglaube flüchtet sich auf Nebenkriegsschauplätze, er lenkt sich ab. Dieser Unglaube zieht Jesus auf eine menschliche Ebene runter, um ihn sich irgendwie vom Halse zu halten. Dieser Unglaube attackiert den Boten von Gottes Wahrheit. Und, das ist das Schlimmste, fünftens, er schließt sich selbst von Gottes Hilfe aus, dieser Unglaube. Er schließt sich selbst von Gottes Hilfe aus. Er ist voll verantwortlich. Und am Ende bleibt die Frage, wie können wir reagieren? Und er wunderte sich über ihren Unglauben, Vers 6, und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Jesus macht einfach weiter. Nach jenem Tag lesen wir nicht mehr davon, dass Jesus noch einmal in seinen Heimatort zurückkehrte. Möglicherweise war dieser Tag, von dem wir hier in Kapitel 6 lesen, für viele Leute die letzte Chance. Die letzte Chance, von Jesus zu hören. Möglicherweise. Aber Jesus hat sich nicht zurückgezogen. Und damit war gewissermaßen der Weg frei, in die nächsten Dörfer zu gehen. Jetzt ging es weiter nach Kana und nach Nain. Und das müssen wir ganz deutlich sehen, liebe Leute. Der Unglaube hat Jesus nicht dazu gebracht, sich zurückzuziehen. Niemals. Sondern es ging immer weiter. Immer weiter. Und im nächsten Abschnitt weitet er die Mission noch mehr aus. Jetzt schickt er auch seine Jünger los, die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Und damit, und das möchte ich am Ende dieser drei Abende hier nochmal sagen, liebe Frauenhainer und alle, woher auch sonst sie kommen, damit gibt Jesus auch uns die Richtung vor. Auch uns wird Unglaube entgegenschlagen, wenn wir das Evangelium ausbreiten. Das war nicht nur bei Jesus so in der Synagoge von Nazareth. Auch ihnen, auch dir wird Unglaube entgegenschlagen, wenn du das Evangelium ausbreitest. Aber guck, wie es Jesus gemacht hat. Geh immer weiter. Geh weiter. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht mundtot machen. Lass dich nicht entmutigen. Und du kannst darauf vertrauen, dass der Herr auch deinen Dienst, dein Zeugnis, dein Weitergeben von Schriften, dein Beten für Menschen, manchmal kannst du für Menschen eine Zeit lang erstmal nur noch beten und nichts mehr sonst tun. Der Herr wird es gebrauchen. Jesus wird es dazu nutzen, um Menschen für sich und sein Reich zu gewinnen, um Menschen vor der ewigen Verdammnis, vor der Hölle zu retten. Jesus wird das segnen. Denn nicht der Unglaube behält das letzte Wort. Sondern Jesus. Und der Johannes, der Apostel, hat es später mal so ausgedrückt. In 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, da sagt er, alles, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Also jeder, der von Gott dieses neue Leben sich schenken lässt, der überwindet die Welt. Und fährt er fort, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und darum können wir ganz getrost sein. Der Unglaube hat Macht, ja. Der Unglaube ist höchst lebendig. Der Unglaube kann um sich schlagen. Der Unglaube ist absolut ernst zu nehmen. Aber er ist nicht stärker als Jesus. Ganz im Gegenteil. Und darum hab Hoffnung für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Gib niemanden vorzeitig auf. Schreib niemanden einfach ab. Und wenn sie persönlich in einer Situation sind, dass sie sagen, ich kann selber gar nicht glauben, es fällt mir so schwer, es sind da noch so viele Hindernisse, dann kann ich nur sagen, geben Sie nicht auf. Jesus will, dass sie seine Wahrheit erkennen. Er will sie überzeugen. Er will sie retten. Und wenn sie ihn einfach fragen und sagen, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich das erkennen und dann lass mich davon überzeugt werden. Und ich möchte Ihnen das einfach raten, wenn Sie das noch nicht getan haben, lesen Sie mal ganz gezielt am Stück die Evangelien, die über Jesus berichten. Zum Beispiel das Lukas-Evangelium und das Markus-Evangelium, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben. Lesen Sie das einfach mal Abschnitt für Abschnitt. Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit dafür und lesen Sie das mit dieser Frage, Jesus, wenn du wirklich lebst, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich das verstehen und dann lass mich das erkennen. Und nutzen Sie diese Möglichkeiten, die Jesus Ihnen dadurch gibt, dass er Sie anspricht, dass er Sie vielleicht wachrüttelt. Und machen Sie es nicht wie jeder Schwerverbrecher, mit dem ich schließe. Diese Geschichte habe ich von Ernst Vatter. Der hat die vor vielen Jahren mal erzählt. Das war ein Missionsdirektor der Liebenzeller Mission. Einige der Älteren werden ihn vielleicht noch kennen. Diese Geschichte, die er erzählt hat, spielt in den USA. Ein junger Mann wurde zum Tode verurteilt, er hatte ein Mädchen getötet und saß jetzt in der Todeszelle und wartete auf seine Hinrichtung. Und unterdessen gingen bei dem zuständigen Gouverneur, der das entscheiden musste, viele Briefe ein, die sich für eine Begnadigung dieses jungen Mannes aussprachen. Die sagten, er hat im Affekt gehandelt, er ist bis dahin nicht kriminell geworden, gebt ihm noch eine Chance. Und schließlich haben diese ganzen Briefe den Gouverneur überzeugt. Er sagte, okay, ich kann es verantworten, ihn zu begnadigen. Er lässt ein Begnadigungsschreiben aufsetzen und will den jungen Mann in der Todeszelle aufsuchen, geht also an diesem Tag dann ins Gefängnis. Und als der Gouverneur eintritt, denkt der Verurteilte, es handelt sich um den Gefängnispfarrer, der ihm sozusagen nochmal so ein letztes Gebet verpassen will. Und er lehnt das total ab. Er sagt, ich verweigere jedes Gespräch, aber ich will, bin noch gar nicht der Gefängnispfarrer, will ihm der Gouverneur ins Wort fallen. Aber der ist so verbissen und verbittert, dass er sagt, ich brauche Ihre Hilfe nicht, ich will Ihre Hilfe nicht, verlassen Sie sofort meine Zelle. Weil er denkt, das ist der Gefängnispfarrer. Und schließlich geht der Gouverneur ergebnislos davon. Die letzte Frist für eine Begnadigung verstreicht. Einige Tage später begreift der Verurteilte und erfährt er nochmal, wen er da abgewiesen hatte. Nicht den Gefängnispfarrer, sondern den Gouverneur. Und warum der Mann gekommen war. Aber da war es zu spät. Und jetzt ging es wie ein Ruck durch sein Gewissen. Und deswegen formulierte er seinen letzten Wunsch. Jeder zum Tode Verurteilte hat ja einen letzten Wunsch frei, dass man den Hinterbliebenen Folgendes sagen sollte. Sagen Sie allen, die von meiner Hinrichtung hören, ich werde nicht hingerichtet, weil ich das Mädchen ermordet habe, sondern ich werde hingerichtet, weil ich die Begnadigung abgelehnt habe. Ich werde nicht hingerichtet, weil ich dieses Verbrechen begangen habe, weil ich schuldig geworden bin, sondern ich werde deshalb hingerichtet, weil ich die Begnadigung abgelehnt habe. In Amerika war das vielleicht nur eine Geschichte, aber in Gottes Gericht, ihr Lieben, wird das die tausendfache Realität sein. Wer am Ende verloren geht, geht nicht verloren wegen seiner Sünde. Er geht nicht verloren, weil er nicht fromm genug gewesen ist oder weil er zu wenig Gutes getan hat. Er geht nicht verloren wegen seiner Selbstsucht und wegen seines Egoismus. Er geht nicht verloren, weil er vielleicht Jahrzehnte seines Lebens Gottes Angebot mit Füßen getreten und ihn links liegen gelassen hat. Sondern er wird nur deshalb verloren gehen, weil er die Begnadigung durch Jesus abgelehnt hat. Aber noch ist Jesus nicht weggegangen. Noch steht sein Kreuz mitten in dieser Welt. Und noch lässt Jesus uns sein Evangelium verkündigen. auch dir. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist, wie du damals in Nazareth warst. Dass wir nicht einem toten Helden der Geschichte diese Abende widmen, über dessen ehrwürdiges Leben wir im Nachhinein uns ein paar Gedanken machen, sondern dass wir den verkündigen dürfen, der wirklich lebt. Herr, danke, dass du diese furchtbare Macht des Todes überwunden hast, dass du wirklich auferstanden bist, dass du dafür gesorgt hast, dass wir zuverlässige Dokumente haben, die uns darüber absolut stichhaltig berichten. Danke, dass wir das fest voraussetzen und glauben dürfen, dass du am Kreuz gestorben bist, um die Schuld zu tragen, die wir für unsere Schuld und wir für unsere Gottlosigkeit verdient gehabt hätten. Und danke, dass du versprochen hast, dass jeder, der zu dir kommt, dass jeder, der dich um seine Begnadigung bittet, dass du dem das schenken wirst, dass du den annehmen wirst, dass du dem ein neues Leben geben wirst, dass du dem auch mitten in seinen ganzen anderen 1000 Problemen, die er haben mag, beistehen wirst, dass du ihn nicht hängen lassen wirst, sondern dass du sein Leben unter deine Fittiche nehmen wirst. Herr, danke, dass das wahr ist. Und dass es sich lohnt, dein Evangelium auszubreiten, weil du die größte Macht bist im Himmel und auf Erden, Herr. Und so bitte ich dich auch für diesen Ort Frauenhain und für all die anderen Gegenden, aus denen die Leute hier gekommen sind. Herr, gib denen, die an dich glauben, den Mut, dein Evangelium weiter auszubreiten. Gib, dass sie durch den Unglauben in ihrem engeren oder weiteren Umfeld sich nicht entmutigen lassen. Herr, gib, dass sie nicht irgendwann schweigen über deine Rettung am Kreuz von Golgatha, sondern dass sie immer weitermachen. Und lass sie doch auch erfahren, dass Menschen sich öffnen für dein Wort. Und ich bitte dich für diejenigen, die in ihrem Herzen dir gegenüber noch stolz und verschlossen sind. Herr, dass du ihnen so gnädig bist, dass du diesen Widerstand brichst und dass du ihnen die Sehnsucht ins Herz gibst, dich zu finden und dich anzurufen. Und du hast gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Hab Dank dafür, dass das echt wahr ist. Amen.